Ja, wir gehen im Thema weiter. Immer noch Art und Weise prophetischer Wahrnehmung. Und da ist auffällig, dass es fast so viel Formen biblischer Weissagung, so viel falsches Prophetentum gibt es auch. Das nächste schreibe ich dann nicht mehr an, sondern sage das immer. Heute Mittag habe ich ja einige Punkte dazu gesagt, hauptsächlich im Propheten Jeremia, als er nochmal Weissagen direkt im Namen eines anderen Gottes. Propheten Weissagen im Namen des Baal. Zweitens, Propheten Weissagen falsch, aber das Volk liebt es so. Also diese Art Rückkopplung falscher Prophetie, dass sich Redender und Hörender einig sind, nichts anderes hören zu wollen. Dann drittens, Lüge im Namen Gottes. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt. Das ist, ich nenne das mal so, Anmaßung. Dort, wo jemand sich etwas anmaßt, vielleicht auch, weil man meint, ich sage mal, manches Mal ist es sogar gut gemeint. Man denkt, es steht ja im Wort Gottes, wie es sein müsste. Und statt Gott zu suchen, sagt man sich, ne, dann mache ich das mal. Diese Art von prophetischer Anmaßung gibt es. Und das bringt mit sich Lügenvision, Wahrsagerei, Nichtigkeit und Trug des Herzens. Also, dass das Innerste dann auch nicht mehr sauber funktioniert. Dass sich das wirklich verdreht und dass derjenige das dann auch nicht wahrnehmen kann. Dann, also das ist Jeremia 14, 14. Nächste Vers, Jeremia 14, 15, ist ein Kennzeichen falscher Prophetie. Ich lese den Vers. So spricht der Herr über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, und ich habe sie doch nicht gesandt. Die sagen, weder Schwert noch Hunger wird es in diesem Land geben. Diese Propheten sollen durch das Schwert und durch den Hunger umkommen. Dann ist falsche Prophetie eben auch daran erkennbar, dass sich das, was gesagt wird, noch nicht mal an denselben widerspiegelt. Sag mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren ist ein Pastor einer Gemeinde seiner Frau weggelaufen und hat sich eine andere Frau aus der Gemeinde gegriffen. Und es war großes Entsetzen. Und statt sich zu beugen, ist er die Flucht nach vorne angetreten, oder sind sie beide die Flucht nach vorne angetreten, und haben gesagt, der Herr hat das gesagt. Wir haben das ja in diesem Haus sogar schon mal erlebt. War genau dieselbe Geschichte. Dann erzähle ich nicht die von dem Pastor, sondern das, was sich hier abgespielt hat. Zwischen Mitarbeiter und jemand, der hier eigentlich Hilfe gesucht hatte. Genau dieselbe Geschichte. In offener Ehebruch. Auch diese Frau hier war noch verheiratet. Aber der Leiter und die Frau kommen beide überein und sagen, der Herr hat es uns gesagt. Der Mitarbeiter ist sogar so weit gegangen, zu sagen, die Frau ist überhaupt nicht mein Typ, die hätte ich überhaupt nie geheiratet, wenn Gott mir das nicht gesagt hätte. Dann stellt sich raus, dass sie schwanger ist. Genauso war das in dem anderen Fall bei diesem Pastor und dieser Frau aus der Gemeinde. Und beide behaupten, also sowohl damals vor Jahren dieser Pastor als auch hier dieser Mitarbeiter, das ist das Zeichen, das Gott gegeben hat, dass wir zusammengehören. Gott hat uns einen Sohn geschenkt und der hatte sogar schon den Namen, der damalige Mitarbeiter hatte sogar schon den Namen, den angeblich Gott ihm gesagt hat für den Sohn. Nee. Sonst wär's der Antichrist geworden, ja. Und bei beiden, sowohl voriges Jahr hier, als auch vor 8 Jahren in Oranienburg, stirbt das Kind noch im Mutterleib. Das ist ein klassisches Beispiel, wie wir das hier in Jeremia 14, 15 haben, für eine falsche Prophetie. kein Hunger, kein Schwert. Und Gott sorgt dafür, dass genau dieses auf die falschen Propheten kommt. Sie sagen, Gott hat das Kind als Bestätigung der Ehe gegeben und das wird getötet. Also das ist ein sicheres Zeichen, wenn sich die falsche Prophetie gegen den falschen Propheten selber richtet. Oder, da ist es ja noch keine falsche, wenn sich die Prophetie gegen den Propheten selber richtet, dann ist es ein Zeichen, dass es eine falsche Prophetie ist. Das nenne ich so die Anti-Prophezeiung. Jeremia 20,1. Alle diese Dinge sind uns im Propheten Jeremia gegeben. Jeremia 20. Eigentlich müsste man die letzten beiden Verse von Kapitel 19 dazu lesen. Und Jeremia kam vom Tophet, das ist dieser Turm da in Jerusalem, wohin ihn der Herr gesandt hatte zu weissagen, und er trat in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zum ganzen Volk: So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Städte all das Unheil bringen, das ich über sie geredet habe, denn sie haben ihren Nacken verhärtet, um meine Worte nicht zu hören. Also, er bekräftigt nochmal, alles, was vorher schon als Gericht geweissagt wurde, hat, weil es nicht zur Umkehr geführt hat, stattdessen Verhärtung bei den Hörern hervorgerufen, und dann hat Gott die Sache endgültig beschlossen, jetzt passiert's. Und als der Priester Paschhur, der Sohn des Immer, er war Oberaufseher im Haus des Herrn, Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Paschhur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Block im oberen Haus, im oberen Tor Benjamin, das am Haus des Herrn ist. Und es geschah am folgenden Tag, als Paschhur Jeremia aus dem Block herausholen ließ, sagte Jeremia zu ihm: Nicht Paschhur nennt der Herr deinen Namen, sondern Magor Mesabib. Das heißt, Schrecken, Schrecken ringsum. Denn so spricht der Herr, siehe, ich mache dich zum Schrecken für dich selbst und für all deine Freunde, sie sollen durch das Schwert ihrer Feinde fallen, und deine Augen werden es sehen. Und ich werde ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben, damit er sie nach Babylon gefangen wegführt und sie mit dem Schwert erschlägt. Und du, Paschur, und alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen, und du wirst nach Babylon kommen und dort sterben und dort begraben werden, du und alle deine Freunde, denen du falsch geweissagt hast. Und danach kommt die Klage des Jeremia. Da schließt sofort die Klage an. Er war Oberaufseher der Priester. Das heißt, das, was heute ein Bischof ist, oder das, was in Gemeinden ein Superintendent ist, oder ein Supervisor, also jemand, der Verantwortung hat für die ordnungsgemäße Auslegung des Wortes Gottes. Und der erkennt die Echtheit der Prophezeiung Jeremias nicht, weil er erkennt die Echtheit der Weissagung Gottes nicht an, weil er hat es natürlich gemerkt, aber er kennt sie nicht an, weil er es nicht hören wollte. Ich sage das nochmal, man muss einfach damit rechnen, wenn man wirklich in eine prophetische Auseinandersetzung gerät und merkt, hier ist einer, der hat Verantwortung im Volk Gottes, und hier ist einer, der redet im Namen Gottes, und das passt nicht zueinander. Ja, sage ich euch was. Da kannst du zu Gott gehen, solange du willst. Da ist nichts zu lösen, sondern da kannst du das nur noch leiden. Wenn nämlich jemand, der eingesetzt ist, vom Amt her, einen Propheten widerspricht, und das ist ja nicht nur widersprechen, sondern knechtet, dann ist der in diesem Amt endgültig gescheitert. Und das macht einen Unterschied, ob jemand ein Leiter ist oder, ich sage mal, ein einfaches Fußvolk. Als die Israeliten auf dem Berg Karmel diese Auseinandersetzung zwischen dem Prophet Gottes und den Baalspropheten miterlebt haben, da standen die gespannt dort und waren sich sicher, weil es die damalige herrschende Religion war, dass Elia falsch liegt. Also einer kann er nicht recht haben, wenn 450 auf der anderen Seite stehen. Und der König und alles, was die was zu sagen haben. Da kann doch der eine nicht recht haben. Dann erweist Gott seine Treue darin, dass er seinen Diener rehabilitiert. Und für das Volk hat das keine negativen Auswirkungen. Die knicken dann alle ein und sagen, also das sehen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Keiner vom Volk wird dafür zur Verantwortung gezogen, dass sie bis dahin das Falsche geglaubt haben. Aber die Baalspriester, die das Falsche vertreten haben, die werden zur Verantwortung gezogen, indem sie alle geschlachtet werden. Und hier ist es genauso. Die Männer, die alle rundherum im Haus Gottes sich auch damals aufgehalten haben, das war ja schon kurz vor der Belagerung der Stadt, vielleicht sogar schon in der Belagerung der Stadt, da haben das auch andere gehört und ich sage das mal so, die haben genauso wenig geglaubt wie der König und diese ganzen falschen Propheten, was Jeremia sagt. Es ist nämlich daran erkennbar, dass, obwohl Jeremia noch ganz kurz vor der Erstürmung der Stadt sagt, ergebt euch, wer rausgeht, rettet sein Leben. Dass es nur ein paar ganz einfache Leute machen. Und niemand, buchstäblich niemand, das Wort Gottes ernst nimmt. Und doch wird hier nicht das Volk, nicht die Zuhörer zur Verantwortung gezogen, sondern nur der, der diese Leitungsfunktion hatte. Er hätte erkennen müssen, ich sage mal Kraft seines Amtes, und er hätte erkennen können, Kraft der Gnade Gottes, die auf jedem Amt liegt, dass Jeremia recht hat. Und er hätte sein Gericht oder sein Bußwort unterstützen müssen und er macht's nicht, weil es ihm nicht reinpasst. Weil eine Anti-Bußstimmung da gewesen ist. Und damit kommt das Gericht auf ihn selber. Und das nenne ich eine Anti-Prophezeiung. Oder man kann auch dazu sagen, falsche Leiterschaft oder unbußfertige Leiterschaft. Das ist noch mehr als Hochmut. Das ist eine Verhärtung in sich festlegen, weil alle sagen, diesen Sack wollen wir nicht hören. Da haben sie wie eine Verschwörung gemacht. Da ist nämlich keiner mehr, der hört. Und daraus folgt, und das muss ich auch sagen, das kenne ich, es gibt nichts Grässlicheres, auch für einen Propheten, gibt es nichts Belastenderes, als wenn geistliche Leiter, statt einen zu unterstützen, weil man als Prophet eben nicht gleichzeitig Leiter ist, einen in den Rücken fallen und das zunichte machen. Und an diese Stelle folgt, das kann man sich auch mal fett anstreichen, nur ein Gedankenstrich ist dazwischen, weiter nichts. Zwischen Jeremia 20, 6 und 20, 7 ist nur ein kurzer Strich. Und du, Paschur, und alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen und du wirst nach Babylon kommen und dort sterben und dort begraben werden. Du und alle deine Freunde, denen du falsch geweissagt hast, Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen, denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr an seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten, ich kann nicht mehr. Eine unfassbare Klage, eine ermutigende Klage. Denn ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum, zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall, vielleicht lässt er sich verleiten, sodass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihn nehmen können. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Und du, Herr der Herrscharen, und dann kommt er zum Danken, aber dann geht's weiter, Vers 14, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte, ein Sohn ist dir geboren, und der ihn damit hoch erfreute. Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt hat, ohne es zu bereuen. Und er höre Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit, weil er mich im Mutterleib nicht schon getötet hat, so dass meine Mutter mir zu meinem Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Wozu nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Es gibt nur noch eine einzige Stelle, die eine ähnliche Verzweiflung, zwei. Es gibt nur zwei Stellen, die eine ähnliche Verzweiflung atmen. Das ist hier und das ist Jesus im Gethsemane. Das ist so nicht nur an der Kante dessen, was man aushält, das ist so über das hinaus, was man aushalten kann. Ich kenne es im Ansatz. Es ist, man möchte nicht mehr leben. Man schwingt sich kurz auf zu Gott und dann weiß man, es ist nicht auszuhalten. Ich kann es nicht mehr tragen. Und das durch das falsche Prophetentum geistlicher Warte. Also durch die, ich sage mal, die Antiprophezeiung von geistlichen Warte. Wenn es so weit gekommen ist, dann möchte man lieber sterben. 2. Petrus 2. Sagt das ganz deutlich. Nee? Mm-mm. Denen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist, diese sind ihr Sterne. Ich lese es mal vor. Also, krasse Dinge, da kommen noch krassere Sachen, die da auftreten, im Blick auf das falsche Prophetentum. Aber 2. Petrus 2 sagt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zu ziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habgier werden sie euch verhandeln mit erkünstelten Worten, welchen das Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott selbst Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, nebst Acht erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und Zerstörung verurteilte, indem er sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte und nur den gerechten Lot rettete, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts und bestraft zu werden. Und so weiter. Dann geht es bis zum bis zum Ende des Kapitels. Diese aber wie unvernünftige natürliche Tiere, geschaffen zum Fangen und Verderben, lästern über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecken, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten. Welche Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen, indem sie unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Bilian nachfolgten. Des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung empfing. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Den stolzen, nichtige Reden führend locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifung diejenigen an, welche eben entflohen sind denen, die im Irrtum handeln. Ihnen Freiheit versprechen, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Und so weiter. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist der Letzte ärger geworden als das Erste, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als, nachdem sie ihn erkannt hatten, umzukehren von den ihnen überlieferten Heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Geschwei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ist es eine der härtesten Reden überhaupt. Das ist wie ein Dauerfluch, der da ausgesprochen ist. Und da also ich sage mal, das ist wirklich das Los falscher Propheten. Und in dem Propheten Jeremia ist das deutlich, dass das ganz praktisch dann auch so geschieht. Kapitel 23, 16, so spricht der Herr der Herrscher, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie täuschen euch, die Vision ihres Herzens reden sie nicht, aber aus dem Munde des Herrn. Und deswegen ist das prophetische Wort eben mehr als nur Eindrücke. Das Sehertum ist, ich hatte es ja gesagt, für den Einzelnen, für die Situation. Das prophetische Reden ist für eine Epoche. Und wenn sich da jemand anmaßt zu reden im Namen Gottes, ohne dass Gott geredet hat, dann erweist er sich als falscher Prophet. Und da müssen wir einfach nüchtern bleiben. Also nicht, dass da jetzt Angst oder was entsteht, als ob das also eintreffen kann. Nüchtern darauf achten, hat Gott geredet, dann tue ich den Mund auf, und hat er es nicht, habe ich nur so ein Bauchgefühl, dann kann ich sagen, ich habe nur so ein Bauchgefühl. Hat er geredet, dann ist es so. Hat er nicht geredet, halte ich den Mund. Ist wirklich einfach. Das ist, von dem ab bin ich ja weggegangen, das habe ich auch wirklich übersprungen. Vielleicht sollte man da nochmal drauf gehen. Eine der wenigen Dinge, die ich übersprungen habe. Vielleicht gucken wir da doch nochmal rein, wo das ist. Und zwar 1. Könige 22, ab Vers 5. Das ist ja zur Zeit Ahabs, also parallel zur Wirkungszeit Elias. Und zwar nach diesem Erlebnis auf dem Karmel. Das ist eine klassische Situation, wie sowas entsteht, dass ein Mann Gottes des falschen Prophetentums bezichtigt wird. Und interessant ist, dass Zedekia die Sache persönlich nimmt. Er sagt, auf welchem Weg sollte denn der Geist Gottes von mir gewichen und auf dich übergesprungen sein? Das heißt, der ist sowas von überzeugt von sich, dass er damit sagen will, schließlich hat mir Gott gesagt, dass diese Geschichte gelingt. 400 Leute bezeugen dasselbe. Und, so viel wusste auch schon, jede Sache wird bestätigt durch 2 oder 3 Zeugen. Wenn es 400 Zeugen gibt, dann ist das sowas von eindeutig, da braucht einer dagegen gar nicht mehr den Mund aufzumachen. Es sei denn, die 400 und der eine irren sich und nur der eine redet von Gott. Es gibt dann nicht wirklich noch eine dritte Variante. Da kann nur eine Seite von beiden recht haben. Ich finde diese Geschichte ja rührend, wie Leute, die nicht direkt in dieser geistlichen Auseinandersetzung stecken, versuchen, die Situation zu entschärfen. Der Bote, den der König gesandt hat, der wusste schon, was ihn blüht. Der hat das schon geahnt und gesagt, mach bloß keinen Scheiß. Also brauchst nur heute mal genauso zu reden, wie die anderen das machen. Und ich sagte auch gleich, wie die geredet haben, dass du dich bloß nicht im Ton vergreifst. Und wie Micha antwortet, ich kann es so nachvollziehen, dem schlägt das sofort hoch. Das ist nicht so viel höfliche Konversation. Da ist gleich, dir ist im Geist sofort entbrannt. Und sagt, so wahr der Herr lebt. Der erste ist gleich ein Schwur, das ist eine Schwurformel. So wahr der Herr lebt. Wenn ich auch nur ein Ton sage, außer was Gott mir zeigen wird, ist mir aufgefallen, nicht gezeigt hat. Er geht und weiß, das ist ein Mann, der Gott kennt, der geht und weiß, dass Gott zu ihm reden wird, wenn es ernst wird. Der braucht sich nicht vorbereiten. Verstehst du nicht? Ich sag ganz, ich lese das mal so, dass du es verstehst. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagt er zu ihm, zieh ihn auf und du wirst die schlagen. Verstehst? Also das haben die 400 Leute gemacht. Ja? Und er machte sich Hörner und setzte sich auf, mit diesen Hörnern wirst du Aram schlagen. Ja? Und da weißt du, in der Art, wie das aufgeschrieben ist, weiß ich, wie diese prophetische Versammlung abging. Und Zedekia, der Wortführer, und die 400 Propheten weissagten, Das ist dann mal so eine pseudo-charismatische Versammlung, wie sie auch immer wieder, weißt du, das ist dann so hochgeputschte Situation. Und der König will das und jetzt kriegen wir bestimmt auch gleich noch eine Belohnung und einen Scheck für den nächsten Prophetenkurs oder irgend sowas, weißt? Genau, so kannst du das sagen. Der König aber sagte zu ihm, wie vielmal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest, als nur die Wahrheit. Frech. Der König hat gesagt, der König wusste, dass es ein Prophet Gottes ist. Aber ich mag ihn nicht hören, ich hasse ihn. Er redet nur Schlechtes. Nun redet er mal was Gutes, passt ihm auch nicht. Und er beschwört ihn im Namen des Herrn, als ob er ja der Gottesfürchtige ist. Das ist, so tut der König in der Situation. Ich muss dich, Prophet, zurechtweisen im Namen des Herrn, dass du ja nur die Wahrheit redest. Na gut, dann redet er so. Da sagt er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum höre das Wort des Herrn. Und dann kommt das. Was mich am meisten bewegt hat, ist beim Hören von, ist dieser Vers 23. Vorneweg ist er aufgeregt, der Prophet. Als der Bote ihm zumutet, nur mal zu sagen, was gehört werden soll, da ist er sofort hoch. Und er ist auch hoch, als er diese Pseudoprophetenversammlung sieht und geht dann so vor den König. Und als er dann wirklich das Wort Gottes sagt, ist er vollkommen ruhig. Gesammelt, geordnet, sicher. Und nun, siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Das ist keine Drohung, das ist, ich mag mal fast, das ist Ehrerbietung über diese deine Propheten. Er informiert ihn über das, was wirklich stattfindet. Und der König, das sage ich mal noch was, in dem Moment wäre der König beeindruckt gewesen und hätte, also wenn nicht Ahab, dann hätte Josaphat, wenn das da gestoppt gewesen wäre, gesagt, okay, lassen wir's. War ja gut, dass wir nochmal einen Propheten gefragt haben. Und an dieser Stelle tritt der auf, der verhärtet ist. Und Zedekia trat herbei und haute ihm eine runter. Und dann dieses Wort. Wie kannst du dir anmaßen, hier im Namen Gottes zu reden? Ich bin ja der Prophet. Und dann kippt die Geschichte. Da ist, also eben, da ist es persönlich und da antwortet mich ja auch persönlich. Und sagt, du wirst es sehen, wenn du auf der Flucht bist, um mit dem Leben davon zu kommen. Dass ich, weißt du, wann er umgekommen ist? Weißt du, wer ihn umgebracht hat? Jehu, der selber ein Seher war, den Gott als Richter, also als Gericht ausübender, berufen hat, um das ganze Haus Ahabs umzubringen. Und dort hat der Prophet Micha diese kurze Vision und sieht und sagt ihm das, wann das sein wird. Du wirst es dann wissen. Das heißt, der geht sehenden Auges in die Hölle. An dem Tag, wo Jehu, nachdem Ahab ist er in der Schlacht schon gestorben, Isebel wird von ihren Dienern oben rausgestürzt. Und Jehu erschlägt alle, die den Götzenkult angehört hatten. Alle. Und da ist Zedekia dabei, also da steht dann nicht, dass er dabei war, aber dieses prophetische Wort macht es klar. Da hetzt er von Zimmer zu Zimmer, um sich zu verstecken. Und da wird ihm bewusst, es stimmt, was damals Micha gesagt hat. Ich war derjenige, der Lüge geglaubt hat. Und geht, wie gesagt, sehenden Auges in die Hölle. Wie Judas, der in seiner Verblendung seinen Weg gegangen ist, bis er mit einmal merkt, war falsch. Findet keinen Raum zur Umkehr. Da sagte der König von Israel, und da merkst du, dann kommt, wenn einer mit dieser Bosheit anfängt, und das muss in diesem Fall dieser Lügenprophet sein, weil das eine geistliche Auseinandersetzung ist, keine politische. Erst dann hat sich der König erholt. Und dann kommt so richtig der Groll hoch. Der sagt was, und deswegen merkt man, was mich als letztes Wort ist, so eine Verzweiflung, das kommt fast an das ran, was Jeremia hatte. weil der König einen Schwur tut und sagt, bringt ihn zu meinem Sohn. Das heißt, selbst wenn ich umkomme, ist mein letzter Wille, dass mein Nachfolger, also das ist alles in diesem Ort, also in diesem Frustbeschluss von Ahab drin, bringt ihm, sagt er, nimm mich her und führe ihn zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joasch, dem Sohn des Königs. Und setzt ihn dort fest bei einer Hungerration von Wasser und Brot. Also Brot der Bedrängnis, hieß das vorhin, glaube ich, und Wasser der Bedrängnis, das ist diese verkürzte Ration, wenn die Stadt eingeschlossen ist. Also das ist was, wo man immer an der Verhungerkante langkommt. Den setzt ihr so lange fest, bis ich in Frieden wiederkomme. Und er hatte gesagt, er wird nicht in Frieden wiederkommen, sondern umkommen. Weißt du, was das heißt? Wenn das stimmt, was er sagt, dann soll er verrecken. Und mein Sohn soll dafür sorgen. Und da sagt Micha, wenn du jemals in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, hört es, ihr Völker alle. Der Oberste, der König, war sonst das Berufungsgericht. Das ist, was heute das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof wäre. Und das oberste Gericht fällt hier ein ungerechtes Urteil gegen den Propheten Gottes. Und zwar ein vernichtendes Urteil. Ein vernichtendes Urteil, was ihn physisch und in seinem Dienst außer Kraft setzt. Und da ist für mich da drinnen diese Verzweiflung. Hört es, ihr Völker alle. Wenn schon hier niemand ist, der noch Gottesfurcht hat, irgendjemand in den, auf der ganzen Welt, muss doch das hören. Und wir hören diesen Schrei bis heute. Jeremia 23, 21 sagt Gott, ich habe die Propheten nicht gesandt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Bei einem prophetischen oder bei dem Begehr einer prophetischen Berufung ist Vordrängen lebensgefährlich. Nochmal. Der Eifer für die Sache Gottes ist was Wichtiges. Aber eifern können nur Leute, die eine Berufung haben, die Gott gerufen hat. Ein Mensch, der eifert, ohne dass Gott ihn gerufen hat, wird zum falschen Propheten. Ich sage das heute mal so ganz ungeschützt. Caro, das ist deine Gefährdung. Du bist jemand, der hat Eifer. Wenn du nicht wartest, bis Gott dich wirklich beruft an eine Sache, dann ist das deine ganz große Gefahr. Das ist das, was mir diese Tage jeden Tag deutlicher wird. Das klassische Beispiel im Neuen Testament war Paulus. Ja, Saulus. Saulus. Er eifert für die Sache Gottes und bringt dabei seine Boten um. Das ist das Gnädige, dass man gleichzeitig an dieser Geschichte erkennt, dass solange das jemand aus Unwissenheit tut, Gott immer noch gnädig sein kann. Aber, ihr Lieben, wenn wir die Briefe sorgfältig lesen, dann kann man dort ablesen, dass Paulus dann, auch nicht nur Saulus, Paulus, der Apostel der Heiden, an einem lebenslangen Trauma gelitten hat. Paulus hat an einem lebenslangen Trauma gelitten, dass er nämlich in der Zeit, bevor Gott wirklich zu ihm geredet hat, in seinem, ich sag mal, in seiner theologischen Geilheit, in einem Eifer, der nicht aus dem Geist Gottes gezeugt war, Menschen auf dem Gewissen hat, die Gott Leben haben wollte. An verschiedenen Stellen zu merken, dass er da traumatisiert ist. Und diese krassen Worte, die er findet, zum Beispiel im Philipperbrief, Philipper 3, ich war der und der und alles, was ich war, achte ich für Scheiße. Oder dass er an anderer Stelle sagt, ich wünschte, durch einen Fluch von Jesus Christus wegverbannt zu sein, um meiner Brüder aus dem Volk Israel willen, die wie ich in der Verblendung sind. oder verschiedene andere Stellen zeigen, dass er an der Stelle einerseits anerkennt, dass das sein Weg war, aber nicht darüber also glücklich werden konnte. Und es gibt Dinge, die sind so schlimm in unserem Übereifer, Gott zu dienen, dass wir damit oder dass man ein Leben lang daran knabbelt. Das ist nicht Verdammnis. Das treibt uns noch tiefer in die Gnade. Aber das ist ein Bruch der Persönlichkeit, den man gerne vermeiden möchte. Das ist wirklich das Kreuz. Also das Besondere daran ist, und das ist eben gleichzeitig auch so wichtig, wir sind alle gerne bereit, oder was heißt alle? Wir sind, wenn Gott uns erweckt, gerne bereit, uns von unseren Sünden zu trennen. Aber wir sind dann noch stolz drauf, auf unsere scheinbar guten Seiten. Und ich sage das nochmal, die sind fürchterlicher als unsere Sünden. Denn unsere Sünden, die hassen wir. Aber fast jeder ist stolz auf das, ich sag's mal, scheinbar Gute. Hilfsbereitschaft. Diese scheinbar christlichen Dinge, die aber aus uns heraus sind und nicht aus Gott gewirkt. Das macht den Unterschied. Bitte? Ja, Humanismus ist die weltliche Ausprägung dessen. Die religiöse Ausprägung ist vielleicht am ehesten Gesetzlichkeit. Dass man an sich selber Anforderungen stellt und stolz drauf ist. Viele denken ja, wenn ich die Sünden, die überwunden habe, dann ist mein Leben in Ordnung. Nee, erst wenn ich mein ganzes Leben hasse, und zwar gerade das, wo alle denken, oh, du bist ein feiner Kerl. So selten wie du lügst, wenn ich bloß so ein Leben geführt hätte wie du. Und wo man dann denkt, ja, stimmt. Diese Sprüche, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Naja. Nee, wir sind schlechter dran. Wir sind die Elendesten von allen Menschen, wenn wir nicht alleine auf Christus uns gründen. Alleine auf ihn. Wenn wir nicht unser Vertrauen in uns endgültig verlieren, sind wir nicht wirklich fähig, Gott zu dienen. Erst wenn wir unser Vertrauen, wenn er das Vertrauen in uns völlig zerbrochen hat, ja? Überhaupt als Diener Gottes erweisen wir uns nur in der Abhängigkeit von ihm. Alles, wo wir wissen, na, das kriegt man hin, freue ich mich jetzt schon drauf. Das taugt nichts. Jeremia 23, 25, ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen, mir träumte. Wie lange noch? Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, welche Lüge weissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind? Also falsches Prophetentum, da hilft wirklich Jeremia 23, das ist das Kapitel. Das heißt richtig, überschrieben ab Vers 8, Aussprüche über die falschen Propheten. Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen, Spruch des Herrn. Siehe, ich will an die, die Lügenträume weissagen, spricht der Herr, und diese erzählen und mein Volk irreführen mit ihren Lügen und mit ihrer Flunkerei. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nicht befohlen. Sie nützen diesem Volk gar nichts, spricht der Herr. Und wenn dieses Volk oder ein Prophet oder ein Priester dich fragte, was ist die Last des Herrn? Und das hebräische Wort hat eine doppelte Bedeutung, Last oder wichtiger Ausspruch. Was ist der wichtige Ausspruch Gottes? Dann sage zu ihnen, ihr seid die Last. Und ich will euch abwerfen, spricht der Herr. Also alles das, wo man sich selber so Bedeutung gibt. Ja, Bruder, was hat der Herr geredet? Ja, hat er mir auch schon bestätigt. Und in Wirklichkeit redet man so wie, weißt du schon was? Ja, ich weiß auch noch was. Also diese Haltung, dieses sich selber aufzuwerten anhand solcher Dinge. Für den Prophet bleibt keine Ehre. Ganz einfach, Jesus hat es gesagt. Ein Prophet hat Ehre, aber nicht in seiner Verwandtschaft und nicht in seinem Vaterland. Und das heißt, dort, wo wir sind, teilen wir die Schmach Gottes. Dort, wo Gott uns berufen hat, teilen wir seine Schmach. Kann sein, dass woanders, wenn sie weit weg sind, sagen, ah ja, da soll ja jemand sein, den Gott gebraucht. Aber da, wo jemand ist, ist das Los des Propheten verachtet zu werden. Weil die Hauptbotschaft des Propheten was ist? Umkehr, Buße. Zumindest im Reich Gottes. Kann es auch nicht sagen. Und Dankbarkeit ist, unser Lohn ist ja nicht jetzt, aber ich sag mal, im Blick auf eine Karriere ist es der undankbarste Job. Ja. Jeremia 26, 11 oder 9 bis 11. Und da sagten sie zu Jeremia, warum hast du im Namen des Herrn geweissagt, dieses Haus soll wie Shiloh werden und diese Stadt wird in Trümmern liegen ohne Bewohner. Und das ganze Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Da sagten die Priester und die Propheten, zu den Obersten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient das Todesurteil, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren eigenen Ohren gehört habt. Jeremia aber sagte zu den Obersten und dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, gegen dieses Haus und gegen diese Stadt all die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Und dann ist diese Geschichte, wo sie doch noch mal kurz innehalten, also die waren sich schon einig, ihn umzubringen, und wir hatten das schon mal, hat nicht Micha von Moreschot, also die Geschichte, die wir gerade hatten, der Sohn des Jimla, ja, da besinnen sich im Blick auf Micha und haben gesagt, ja, der Prophet Micha hat ja in den Tagen Hiskias des Königs von Juda geweissagt und dem ganzen Volk Juda gesagt, so spricht der Herrscher, Zion wird zum Acker gepflügt und Jerusalem ein Trümmerhaufen werden. Stimmt nicht, das ist nicht der Sohn des Jimla, sondern das ist der Prophet Micha, also das Buch Micha, was hinter Jona kommt. Jedenfalls Jeremia 26,20, also Jeremia bringen sie dann nicht um, aber damals gab es einen Mann, der im Namen des Herrn weissagte, Uriah, der Sohn des Shemaja aus Kirjat Jearim, und er weissagte gegen diese Stadt und gegen das Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten, und sie wollten ihn umbringen und er flieht nach Ägypten und der König schickt ihm noch die Meuchelmörder hinterher. Und dann entführen sie ihn aus Ägypten und dann bringt der König ihn mit eigener Hand um. Aber das geht so weiter. Jeremia 27, Vers 10. Denn sie weissagen euch Lüge, um euch aus eurem Land wegzubringen, dass ich euch vertreibe und ihr umkommt. Also Gott warnt dort nochmal. 27, 10 bis 16. Und dann nochmal ein Blick in Jeremia 28. Das Kapitel lesen wir auch nochmal. Wer liest uns das vor? Also, so spricht der Herr der Herrscher und der Gott Israels, ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Binnen 2 Jahre werde ich alle zurückführen. Und Jekonja, den Sohn Joachims, den König von Israels, und alle Weggeführten werden zurückgeführt werden. Da sagte der Prophet Jeremia zum Propheten Hanania vor den Augen der Priester und vor den Augen des ganzen Volkes, das im Haus des Herrn stand. Der Prophet Jeremia sagte, Amen. So tue der Herr. Der Herr bestätige deine Worte, die du geweissagt hast, dass er die Geräte des Hauses des Herrn und alle Weggeführten von Babel an diesen Ort zurückbringen wird. Nur höre doch dieses Wort, das ich vor deinen Ohren und vor den Ohren des ganzen Volkes rede. Die Propheten, die von alters her vor mir und vor dir gewesen sind, die haben auch über viele Länder und über große Königreiche geweissagt, von Krieg, von Unheil und von Pest. Der Prophet, der von Frieden weissagt, wird dadurch, dass das Wort des Propheten eintrifft, als der Prophet erkannt, den der Herr in Wahrheit gesandt hat. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Hals des Propheten Jeremia und zerbrach es. Gott hat ihm nämlich aufgetragen, ein Joch zu tragen, als Zeichen, dass der verhärtete Nacken, das ist das Zeichen des, und derjenige, wenn es heißt, derjenige verhärtete den Nacken, das heißt, der beugt sich nicht. Der sagt, ihr könnt mich mal. Ich werde mich nicht krumm machen. Und ein Joch beugt den Hals. Und zwar zwangsweise. Da sagt der Prophet das und das wird passieren. Bis dahin ist er nicht in Erscheinung getreten. Bis dahin war Jeremia der Prophet, der Unheil prophezeit hatte. Und das Unheil war eingetroffen. Da waren die schon weggeführt worden. Dann tritt der Nächste auf und sagt, Gott hat zu mir geredet. 2 Jahre lang dauert diese Geschichte. Dann ist dieses Gericht vorbei. Und das sagt der Prophet, das sagt Jeremia. Du weißt, dass vor uns beiden, er sagt nicht, oder andersrum, nicht eigentlich, es gibt ein geistliches Gesetz. Wenn ein Prophet gegen einen Haufen Lügenpropheten ein Wort Gottes verteidigt und treu bleibt, dann redet Gott auch nach dem, was eingetreten ist, zu diesem Mann weiter. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil Gott seine Leute rehabilitiert. Es war ein Unding, es war nach den Gesetzmäßigkeiten der Ordnung Gottes ein Unding, dass Gott einen Propheten Jeremia sich 15 Jahre quälen lässt, und dann, wenn das eintritt, einem anderen Propheten sagt, so jetzt ist das Gericht vorbei und jetzt geht's euch wieder gut. Das gibt es nicht. Ich sage euch mal so, das ist ein geistliches Gesetz. Wenn gegen allen Widerstand dort einer Gott treu bleibt und durch dieses Elend hindurch, dass die unbußfertig sind, beim Wort Gottes bleibt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass auch danach Gott sich dieses Mannes bedienen wird. Na. Eben. Ganz klug, das ist ganz klar. Eben. Und Gott ist nicht ungerecht. Gott ist ein treuer Gott. Und deswegen war das an sich schon in der Anmaßung, dass jetzt ein anderer kommt und sagt, wollen wir mal vergessen, nur für 2 Jahre, jetzt ist das alles wieder in Ordnung. Und wenn das gewesen wäre, kann ich euch mal sagen, dann wären die alle auf den geflogen. Und dann, Jeremia hat das ja, das Unheil bloß noch herbeigeredet, hätte es zum Schluss geheißen. Jetzt ist endlich wieder einer da, der das Wort Gottes in Lauterkeit predigt und der die Treue Gottes verkündigt und bla bla bla. Und deswegen, das zeigt mir, was für ein gereifter Mann Jeremia bis zu diesem Zeitpunkt schon war. Er lässt sich nicht auf einen Hahnenkampf ein mit dem und sagt, du Lügenbold. Das hat er vorneweg gesagt, als noch was zu drehen war. Er sagt, doch schon vor der Zeit, als wir beide Propheten waren, haben doch andere schon Unglück prophezeit. Wenn denn einer Glück und Frieden prophezeit hat, dann konnte man ihn daran erkennen, dass Glück und Frieden passiert sind, oder? Da verschlägst ihm die Sprache und er macht ein Zeichen. Runter mit dem Joch, bricht ihm das vom Hals weg und sagt, so spricht der Herr, genauso wie ich das jetzt zerbrochen habe, wird Gott das Joch des Königs von Babylon von unserem Hals zerbrechen. Und damit ist der Prophet fertig. Und Jeremia dreht sich um und geht nach Hause. Lässt ihn stehen. Und der Herr sprach, gehe zum Propheten Hanania. Er sagt nicht, und jetzt red nochmal vor dem ganzen Volk. Das ganze Volk hat diese Auseinandersetzung gesehen, aber was jetzt folgt, ist eine Auseinandersetzung zwischen 2 Männern, wo einer hier steht und einer hier steht. Und der eine sucht die Öffentlichkeit und sagt, ich beweise euch, dass dieser Mann doch ein Lügner ist, und der andere sagt gar nichts. Aber Gott redet mit ihm und sagt, jetzt geh zu Hanania und sage, das, was du gemacht hast, hast Folgen. Du hast jetzt durch deine prophetischen Worte Tatsachen geschaffen, aber welche, die Sachen fester drehen. Und insofern haben falsche Prophezeien auch eine Wirkung, dass sie nämlich das Gericht Gottes fester machen. Jetzt, sagt Gott, hast du das Joch, was vorneweg aus Holz war, durch deine frechen Worte zu einem Joch aus Eisen gemacht und das kann keiner brechen. Und der Prophet Jeremia sagte zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk auf eine Lüge vertrauen lassen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich werfe dich vom Erdboden weg. Dieses Jahr wirst du sterben, denn du hast ungehorsam gegen den Herrn gepredigt. Und der Prophet Hanania starb in demselben Jahr im 7. Monat. Hat er einen Fluch auf ihn gelegt? Weißt du, was das ein Gericht Gottes ist? Wie heißt das neutestamentliche Wort für Gericht Gottes? Anathema. Der sei Anathema. Und in fast jeder Bibel heißt es, der sei verflucht. Wörtlich bedeutet Anathema zur Verfügung Gottes. Das bedeutet Gott geweiht oder nur noch für Gott. Der Prophet Jeremia spricht hier ein Anathema über den anderen Propheten aus. In die Hand Gottes. Und das bedeutet, rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern macht Platz für den Zorn Gottes. Denn mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Mit dieser Sicherheit kannst du natürlich nur gehen, wenn Gott wirklich geredet hat. Ich weiß, wie dem Propheten Hanania zumute war und ich weiß, wie Jeremia zumute war. Ich weiß, wie sich dem Hanania das im Bauch umgedreht hat, als Jeremia ihm das gesagt hatte. Die Angst dreht ihm das um. Und ich weiß, wie ruhig Jeremia ihm das gesagt hat. Aus dem sicheren Wissen, dass er Gott und sein Wort, sein Reden kennt. Ein falscher Prophet irrt um den Preis seines Lebens. Das ist das, was Jesus sagt, ihr habt um den Preis eurer Seelen geirrt. Es gibt Menschen, die irren um den Preis ihres Lebens. Bloß nicht pogern. Was muss man machen, um so einen Weg überhaupt aus dem, also um so einen Irrweg aus dem Weg zu gehen? Nee, nicht sagen. Nicht sagen. Ja. Ja, das hatten wir diese Tage schon mal betrachtet, deswegen habe ich es nicht nochmal genommen. Eben, dass Gott seine Hand über Jeremia hält und nicht über Uria, ist dasselbe wie im Neuen Testament, dass Petrus aus dem Gefängnis gerettet wird und Jakobus oder Stephanas oder Jakobus verheizt. Blutzeugen. Damit ist, damit macht das Land die Schuld vollständig. Wenn das Blut von Gerechten vergossen wird, dann ist das Gericht, also damit wird das Gericht Gottes endgültig. Das ist so, der letzte Frevel, der passieren kann. Deswegen ist einem Regime wie Kim Il-sung, Usung oder Jong oder Jim oder was da heißt, Kim Jong-il oder so, nicht mehr zu helfen, weil sie das Blut von Gottes Männern vergießen. Das ist, da schreibt er sich sein Urteil. So wie Ceausescu, so wie Stalin, da wird das Ding dicht. Und damit schreibt sich auch der Islam sein Urteil. Das ist das einzig Gute daran. Ich kann das nicht aushalten, das ist aber mein persönliches. Ich kann das nicht aushalten. Ich kann es nicht aushalten, jede Woche diese Verfolgung von Gläubigen, es macht mich tot. Irgendwas in mir wird jede Woche zerschmettert, weil ich diese Rundbriefe kriege von verschiedenen Missionswerken. Der geschlachtet, die Frauenmissbrauch, dort Kinder schlagen. Ohne Ende. Ein Blutzoll jedes Jahr, tausende Gläubige auf der ganzen Welt. Damit wird deutlich, es gab noch nie so viele Märtyrer wie in den letzten 5 Jahren. Es gab noch nie in der Geschichte der Welt. Und da wird die Welt gerichtsfrei. Da naht das Gericht über diese Welt, weil so viele, die Liebe Gottes bezeugen, einfach geschlachtet werden. Und es gibt noch ein Beispiel für falsches Prophetentum. Das hört nicht auf, bis Jeremias Dienst zu Ende wird. Nach der Wegführung. Es war das Gericht Gottes schon und es geht noch weiter. Kapitel 29. Und zu Schemaja, ab Vers 24. Und zu Schemaja, dem Nehelamiter sollst du sagen, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, weil du in deinem Namen einen Brief gesandt hast an das ganze Volk, das in Jerusalem ist, und an den Priester Zephania, den Sohn des Maaseia, und all die Priester, und gesagt, das war schon einer der Weggeführten, einer der falschen Propheten, die noch mit dem Leben davon gekommen waren. Und in Babylon macht er mit seinem falschen Dreck weiter und schickt einen Brief an den kleinen Rest, der geblieben ist. Und weil du geschrieben hast, der Herr hat dich anstelle des Priesters Jojada zum Priester bestellt, damit Aufseher für das Haus des Herrn da sind, für jeden Rasenden, das heißt für jeden Propheten. Und den, der als Prophet auftritt, und damit du ihn in den Block und in das Hals außen legst. Und nun, warum hast du nicht gegen Jeremia aus Anatot eingeschritten, der bei euch als Prophet auftritt? Das musst du mal vorstellen. Da hat sich das Jahrzehnte prophezeite Gericht, das Jeremia ausgesprochen hat, vollzogen. Und da sind diese falschen Propheten weggeführt worden. Und dann schreiben sie von dort zurück an den Rest und sagen, ihr müsst jemanden einsetzen, der diesem tollen Hund endlich den Hals abschneidet. Und da, dem bezeugt Jeremia, weil du das getan hast, da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia, sende hin zu allen Weggeführten und sage, so spricht der Herr zu Schemaja, dem Sohn, dem Nehelamiter, weil Schemaja euch geweissagt, ich ihn aber nicht gesandt habe und er euch auf Lügen hat vertrauen lassen, darum, so spricht der Herr, siehe, ich will Schemaja dem Nehelamiter und seine Nachkommen heimsuchen, er soll keinen Nachkommen haben, der inmitten deines Volkes wohnt, und er soll das Gute nicht sehen, das ich meinem Volk tun werde, spricht der Herr, denn er hat ungehorsam gegen den Herrn gepredigt. Das heißt, von dessen Nachkommen hat keiner die Rückführung erlebt. Fenster auf. Und eine ähnliche Geschichte ist dann im Propheten Hesekiel, und zwar Kapitel 11. Was ist in diesem Abschnitt auffällig? Erstmal unter dem Gesichtspunkt Art und Weise prophetischen Redens. Das ist das erste Mal, wo steht, dass der Geist Gottes zu ihm spricht. Sonst heißt immer, der Herr sprach. Oder der Engel des Herrn sprach. Und hier, der Geist Gottes fällt auf ihn und spricht. Hesekiel ist ja ein ganz außergewöhnlicher Mann, der außergewöhnliche Dinge erlebt, unter anderem das, was man Levitation nennt. Nämlich hinweggehoben werden. Im Neuen Testament, das berühmteste Beispiel im Neuen Testament für... Genau, er tauft den Kämmerer aus dem Morgenland und der Herr hob ihn auf und er wurde zu Aschdod gefunden, im heutigen Gazastreifen. Es gibt keinen Propheten, bei dem das so oft geschieht wie bei Jeremia. Ist eine Sache, die man übrigens im okkulten Bereich auch nachahmt. Channeling ist der Fachbegriff oder... Also wir hatten selbst mal jemand bei uns im Haus, der hatte das in der Zeit, also seiner Drogen, des Drogenkonsums probiert, und zwar sogenannte Flugsalben oder Hexensalben. Das sind Methoden, wo der Geist aus dem Körper heraustritt, aber es gibt eben auch, ich sage mal, die fortgeschrittene Methode, dass der Körper selber weggebeamt wird. Das ist bei Naturvölkern teilweise stark verbreitet. Die sogenannten Leopardenmenschen nutzen diese Methode. Dort tritt der Geist des Menschen aus dem, das sind oft also Medizinmänner, raus und tritt in ein wildes Tier ein und mordet. Also holt sich Blutopfer. Während der Nacht, wir hatten einen Freund, ja, Vicky Kutiki, war also ein Pastorensohn aus der Demokratischen Republik Kongo, also Kongo-Brazzaville, ne, Kinshasa, dieses belgische Kongo, und ist dort aufgewachsen und hat, obwohl er ein gläubiger Christ war, richtig Furcht gehabt vor den, also an der Küste ist dieses Land seit ein paar hundert Jahren christianisiert. Aber gegen Zentralafrika hin, also in den nördlichen Bereich, ist es animistisch. Und dort wohnen ganz mächtige, also die Stämme dort sind ganz mächtige Zauberpriester, sehen auch anders aus, also auch ethnisch ganz andere Stämme, ganz schwarzhäutig, Schwarzafrikaner. Und wirklich böse, also von denen geht eine böse Ausstrahlung aus. Die haben nämlich damals in Brora eine Ausbildung gemacht, bei der Armee. Sowohl es kamen ganz viele Gläubige aus diesen westafrikanischen Ländern und dagegen waren richtige Zauberer. Und die Gläubigen haben die noch gefürchtet, unter anderem wegen ihrer Fähigkeit, sich wirklich zu dematerialisieren. Ich habe das ja am Anfang gehört und gedacht, na Mann, Afrikaner, hä? Bis wirklich glaubhafte Zeugnisse kamen und völlig unabhängig voneinander, waren Katholiken, Lutheraner, unterschiedliche Gläubige und alle haben sie das bezeugt, dass das zu den Fähigkeiten dieser Stämme gehört und dass sie deswegen sich nicht mit denen angelegt haben, auch nicht in Rechtsfragen, weil sie sagen, die Medizinmänner sind so wichtig, also die schicken uns entweder irgendein giftiges Vieh oder vor denen kann man sich nicht mal wehren, weil sie unsichtbar einen überfallen können. Ich weiß, dass im Namen Jesu Sieg auch über diese Dinge sind, ist, aber es ist wichtig, mal so zu erwähnen, weil das auch zu prophetischen Befähigungen gehören kann, dass man Orte wechselt durch die Kraft Gottes. Ich sage mal Folgendes, das ist hier nicht nötig, weil wir Autos haben. Ehrlich. Gott gibt solche Wunderzeichen nicht zur Show oder aus reinem Jux oder zu zeigen, was er alles so drauf hat, sondern zur Behebung einer Not. Also ich habe keinen Zweifel daran zu glauben, das für ernst zu halten. Nicht, weil man solche Filme auch im Fernsehen sieht, da ist das dann immer ein Mysterium oder Mysterion, sondern weil Gott die Fähigkeiten hat, solche Dinge zu, also Gott kann Zeit beugen und strecken. Das ist übrigens Relativitätstheorie. Also das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist das, was Einstein erforscht hat. Relativitätstheorie ist, weißt du, wie man Zeit beugen und strecken kann? Man weiß nicht, wie das geht, aber wenn du, das haben sie experimentiert, Cäsium-Uhren, das sind die in einer Million Jahre eine Sekunde Unterschied haben. Die sind zur gleichen Zeit mit zwei Strahlflugzeugen gegenläufig um die Erde geflogen und kamen zurück und die Uhren zeigen eine unterschiedliche Zeit. Im Nanosekundenbereich, nun nicht gleich verschiedene Minuten. Aber der eine gewinnt Zeit, der andere verliert Zeit. Interessant, hä? Also, das ist richtig physikalisch nachweisbar. Und warum sollte Gott nicht solche Dinge machen? Wenn er Tote wieder lebendig macht, dann kann er auch seine Männer hierhin und dorthin schicken, wo es nötig ist. Aber wie gesagt, er wird es nie aufs Geigel machen und sagen, so nur, dem verschaffe ich meine Schussfahrt, der war so nett die letzten Wochen, hat genau auf mich gehört und jetzt soll er mal ein geiles Erlebnis haben. Und dann wscht, bist du woanders. Kann so sein. Ja. Und deswegen heißt es, der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen Tor des Hauses. Da könnte man immer noch denken, aha, im Geist. Übrigens, Hesekiel unterscheidet das ganz präzise. Ich war am Tage des Herrn im Geiste, heißt es nicht bei Hesekiel, sondern von Johannes dem Seher. Und ich war am Tage des Herrn im Geist. Und siehe, real hat er sich auf der Insel Patmos befunden und im Geist. Ist aber anders. Aber hier, und der Geist hob mich und brachte mich. Wirklich. Da ist nicht sein Geist. Und es ist nämlich an einer Stelle zu merken, dass er real dann an dieser anderen Stelle war. Er weissagt. Die Männer sitzen dort und beratschlagen Böses. Aus Gottes Sicht Böses. Aus ihrer Sicht waren es wichtige Dinge. Aus Gottes Sicht Böses. Und Gott sagt zu ihm, und der Geist Gottes sagt zu ihm, Weissager. Und er weissagt. Und während er weissagt, stirbt ihr Mann. Und da ist er geschockt, geht er zu Boden und sagt, ach Herr, willst du jetzt auch noch den Überrest vernichten? Das ist, wenn man solche Erfahrungen macht, dass im prophetischen Wort Kraft ist. Es wird dann im gesamten Buch Hesekiel immer wieder der Prophet angewiesen, haben wir sonst nirgends, sonst heißt und der Prophet weissagte im Namen des Herrn. Und im Propheten Hesekiel heißt, du Menschensohn, weissage. Das ist also eine andere Geschichte. Das ist nicht ihm überlassen, wie sonst dem Propheten. Ein Prophet kann ein Wort des Herrn weitersagen oder kann es auch bei sich behalten. Er kann es auch unterdrücken. Berühmtes Beispiel. Berühmtes Beispiel, wo ein Prophet das Wort des Herrn unterdrückt. Nee. Jona. Gott spricht zu ihm. Oh, und er macht's nicht. Genau das Gegenteil. Er will nicht. Gott packt ihn, macht den Schiffsleuten so viel Druck, dass die ihn am Schlawittchen packen und ins Wasser schmeißen und sagen, der ist zu schwer für unser Schiff. Schon beruhigt sich der Sturm und Gott sorgt dafür, dass er nicht umkommt. Also er richtet ihn nicht. Er hatte ja eine Gerichtsbotschaft zur Umkehr gegeben. So fair ist Gott dann auch. Wenn jemand eine Gerichtsbotschaft kriegt zur Umkehr, und der Prophet macht selber Müll, dann gibt Gott ihm eben auch eine Chance zur Umkehr. Auch um sein Herz mit der Botschaft in Übereinstimmung zu bringen. Und dann erst beim zweiten Mal hört der Prophet. Das ist bei Hesekiel anders. Der kriegt jedes Mal die Anweisung, weissag, sprich es aus. Und da sind wir an dieser Form, ich nenne das mal das, heute habe ich es aber auch schwer hier mit meinen Stiften, der nicht, der Grüne, schon wieder der Grüne. Den suche ich jetzt schon einen halben Tag. Hier ist er. Ah, irgendwo muss er sein. Also, immer noch zu diesen prophetischen Worten. Also zu den Arten prophetischer Wirkung gehört, ich nenne das mal so, in Existenz sprechen. So nennt sich das, oder nennt man das. Wir waren gestern Abend schon mal dabei gewesen, dass er, ich sage mal, der Urprophet ist Gott selbst. Dessen Wort hat Kraft, er spricht und es geschieht. Und es gibt eine Dimension von Weissagung, die hat genau diesen Charakter, in Existenz sprechen. Und deswegen, das ist anders als das vergleichsweise zahme Wort, was Jeremia hat. Es war das Gerichtswort, und zwar sagt er, deswegen, weil du Lüge geweissagt hast, wirst du sterben. Und innerhalb des Jahres stirbt er. Wenn Gott sagt, weissage, dann befiehlt er dem Propheten, sprich in Wort in Autorität, jetzt. Und dann passiert das jetzt, durch das Sprechen. Wir sind, ich kenne das durch, also als Zeugnis, von Gottes Männern seit Jahren. Selbst sind wir aber relativ spät erst da hineingewachsen, vielleicht seit 5 Jahren. Auf Besinnungswochen die Erfahrung zu machen, dass im Sprechen sich was verändert. Sprich, ganz unterschiedliche Führungen über bestimmten Dingen hat Gott uns einen Psalm gegeben. Ich erinnere mich auf einer Besinnungswoche, wir haben so viel Psalmen gebetet wie noch nie. Also ich habe in meinem Leben nicht so viel Psalmen gebetet, lesen durch die häufig. Das Wort ausgesprochen und im Aussprechen hat sich was geändert bei den Menschen. Seit der Zeit weiß ich um die Wichtigkeit solcher Sachen, nur man hat keine Verfügung drüber. Ich kann nicht sagen, naja, was machen wir heute? Gestern hatte ich eine Vision, die nächste Nacht achte ich mal auf einen Traum und dann, was hatten wir noch nicht? Na gut, dann sprechen wir am Sonntag mal noch ein Wort in Existenz. Das geht nicht. Es ist Gottes Art. Ich muss nur als jemand, der in diesem prophetischen Dienst steht, wissen, was alles, das Repertoire ist, dass ich nicht fassungslos dastehe, wenn Gott mal auf eine andere Weise meine Sache offenbart oder einem anderen auf eine andere Weise, als ich das gewohnt bin. Und deswegen freue ich mich so über das Thema, weil wir damit das erste Mal in die Lage versetzt sind, ein existenziell wichtiges Gebiet christlicher Lebensäußerung mal so systematisch zu betrachten. Und mal diese ganze Vielfalt zu haben. Es gibt viele Bücher über prophetisches Reden, aber ich Ich kenne keins, was sich die Mühe gemacht hat, mal die ganze Schrift in dieser ganzen Breite so systematisch zu durchforschen. Wir erleben hier eine Premiere. Bestimmt keine Weltpremiere, aber eine Deutschlandpremiere, schätze ich mal. Ja, so geht das ganze Buch Hesekiel durch. Und dieses in Existenz sprechen, da hatten wir ja die Geschichte heute Vormittag schon. Weissage den Gebeinen. Und während der, und als der Prophet das macht, passiert. Und sie rückten zusammen. Und Sehnen und Fleisch wuchsen drüber. Und zum Schluss kommt Haut. Und dann redet Gott, weissage nochmal dem Odem. Ruf ihn von den vier Winden, dass er diese Erschlagenen belebt. Und es geschieht. Das ist prophetisches Reden, in Existenz sprechen. Es gibt bestimmte Dinge, die geschehen nicht, wenn sie nicht ausgesprochen werden. Frag mich nicht warum. Aber es ist einfach so nach dem Zeugnis der Schrift, und ich kann es durch lebendige Erfahrung bestätigen, es ist so. Es gibt bestimmte Dinge, die passieren dann, wenn man sie spricht. Deswegen, lieber Reinhold, wenn du das Gefühl zu Liebe zu deiner Frau verloren hast, sprich es aus. Ich liebe dich, Schatz. Und wenn du die Gewissheit der Vergebung verloren hast, sprich es aus. Das ist genau diese Art prophetischen Redens. Sprich es aus. Im Namen des Herrn Jesus nehme ich für heute alle Vergebung an, die vor 2000 Jahren für mich schon, seit 2000 Jahren für mich schon am Kreuz bereitliegt. Sprich es aus. Das geht. Gerade wenn wir gegen lügenhafte Gedanken kämpfen, kann ich nicht in Gedanken dagegen versetzen. Gedanke hebt sich auf. Ich muss ein Wort sprechen in der Kraft des Geistes Gottes. Und das verändert es. Ihr dürft es testen und ihr könnt mich in 14 Tagen anrufen. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann bin ich hier ein falscher Prophet. Wirklich. Was? Nee, viel auf das Geld. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg, wo sich diese existenzielle Not bei euch lösen wird. Nicht andere müssen noch mehr über euch beten, sondern ihr müsst anfangen, das Wort Gottes zu sprechen. Andere haben schon viel genug geredet. Das hat nur Verwirrung gebracht. Jetzt seid ihr dran. Alt genug seid ihr. Nach 30 Jahren darf man auch sagen, ich liebe dich, Schatz. Und ihr werdet merken, wirklich, ihr werdet merken, dass sich das Leben danach ordnet. Dass die Gefühle dann kommen. Und wenn noch ein Gefühl dagegen steht, dann wird man so lange das sagen, bis das Gefühl endlich die Schnauze hält. Und das richtige Gefühl, echt. Dann haben wir einen Schlüsselvers im Propheten Joel. Wir sind dann gleich schon zu Ende. Heute geht es mal nicht länger als bis Mitternacht. Das ist noch vor Amos. Bei niemand ist der Mund eingerostet. Ihr habt das alle probiert. Es funktioniert noch. Jetzt können wir weitermachen. Joel 3, Vers 1. Wer liest uns das vor? Moment. Wer kennt diesen Vers schon? Wo habt ihr das gehört oder gelesen? Das ist der Schlüsselvers für die berühmte Pfingstpredigt des Petrus. Männer, liebe Brüder, denkt doch nicht, dass wir besoffen werden, es ist auch noch morgens. Was ihr heute seht, ist folgende Sache. Das, was der Prophet Joel geredet hat, und dann zitiert er diesen Vers. Und da kommen wir nochmal auf diesen Punkt, den wir schon hier haben, zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das, ich sage das deswegen in Schlüsselvers, weil wir hier nochmal das Ganze haben. Das, also Petrus sagt, das ist es, was die Propheten geweissagt haben, was im Prophet Joel geschrieben ist. Wenn der Geist Gottes ausgegossen sein wird, dann wird sein, das, das und das. Ja, es ist faszinierend, dass, wie die Schrift das immer wieder bündelt und ergänzt und mal einen Teil differenziert, aber immer wieder das Ganze in den Blick nimmt. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, das ist das Wort Gottes. Ich werde meinen Geist aufgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Und eure jungen Männer Visionen sehen, Gesichter sehen, heißt es wirklich. Diese drei Dinge werden hier angekündigt und interessanterweise auf verschiedene Altersgruppen verteilt. Das sagt mir, da drin ist eine wichtige Information, dass bei aller Gleichheit oder Einheit dieses einen Geistes jede Generation ihre spezifischen Offenbarungen dieses Geistes hat. Es gibt eben, ich sage ich mal, die Zeit Elisas, das war die Zeit der Wunderwerke. Und es gibt die Zeit Hesekiels, das ist die Zeit dieses Wortes, also dieses schöpferischen Wortes. Und es gibt die Zeit Davids, das ist die Zeit des geistlichen Liedes. Und es gibt die Zeit Elias, das ist die Zeit der Totenauferweckung. Und man kann nicht sagen, aha, das ist doch bloß Dämonenaustreibung, sowas braucht man nicht. Wenn jetzt Tote auferweckt würden, dann könnte man glauben. Oder so. Weißt, es hat jede Zeit ihre spezifische Offenbarung Gottes. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und da kann nicht die Jungen sich über die Alten mokieren und sagen, ja, was wir haben, das ist das Richtige. Oder die Alten können nicht sagen, ja, zu unserer Zeit, da gab es sowas noch nicht. Ihr müsst das machen wie wir. Das ist wichtig, dass wir wissen und diese Differenzierung für uns selber klar haben. Der Geist Gottes redet, wie er will, durch wen er will und in welcher Zeit er will. Und nicht wir haben Verfügung, um zu sagen, das darf aber nicht so sein, bei mir war das ganz anders. Ist noch ein Prophet, der voller Weissagung war. Und zwar ist es der Prophet Amos. Lohnt sich auch da mal reinzugucken, weil das Sachen sind, die auch für uns wieder von Bedeutung sind. Und ich mache eher Schluss, als ich dachte. Ich mache nämlich nur noch das Alte Testament heute. Ich habe gemerkt, dass doch noch ein Blatt extra war, das ich vorher noch nicht sah. Also, nochmal. Der Prophet Amos ist nochmal voll über die Art des Weissagens und auch des falschen oder des falschen Umgangs damit. Und zwar steht im Kapitel 2, habt ihr das schon gefunden, wo es da ums Weissagen geht? Amos 2, ab Vers 10. Und ich habe von euren Söhnen einige als Propheten auftreten lassen und einige von euren jungen Männern als Nazaräer. Ja, war es nicht so, ihr Söhne Israel, spricht der Herr? Aber ihr habt den Nazireern Wein zu trinken gegeben und den Propheten befohlen, ihr sollt nicht weissagen. Siehe, so mache ich es unter euch schwankend, wie der Wagen schwankt, der vergraben ist. Es gibt Zeiten, und Gott ist ausdrücklich damit nicht nur nicht einverstanden, sondern er kündigt dort Gericht drüber an. Wo die Berufenen Gottes von den Leitern des Gottesvolkes genötigt werden, ihre Gaben nicht auszuüben. Wo die richtig verführt werden, wo in Nazirea, das waren die Geweihten, die Abstinenzler. Wisst ihr das eigentlich, dass die Alkoholabstinenz üben, automatisch Gottgeweihte sind? Dass das in Verbindung mit einer gottgemäßen Frisur einen Menschen zum Nase machen, zum Geweihten Gottes? Der Alkoholverzicht zeitlich oder dauerhaft in Verbindung mit einer von Gott angeordneten Frisur macht Menschen zu Geweihten. Hier sind mehr Geweihte unter auf dem Haufen, als das sonst üblich ist. Also die Gott sich hingegeben haben und die in der unsichtbaren Welt auch als solche wahrgenommen werden und die damit eine größere Autorität haben als andere. Einige von euch, steht ja. Das ist also, das ist ein besonderer Stand. Das ist dasselbe, ich sag mal, dieselbe Geschichte haben die Mönche im Mittelalter gehabt. Sie haben bestimmte Speisenvorschriften gehalten, da gehörte das auch dazu, der Alkoholverzicht, die Tonsur als äußeres Zeichen der Weihe. Nun kann man darüber streiten, ob die Tonsur das richtige Mittel ist, aber das war das Auffällige, wo man es gemerkt hat, das ist das Zeichen, was sie hatten. Also eine gottgemäße Frisur ist das, wo wir heute Vormittag darüber gesprochen hatten. Männer kurz, Frauen lang. In Verbindung mit diesem Verzicht wird das Nazireertum dem Prophetentum ähnlich gestellt. Wisst ihr warum? Weil der Alkoholverzicht nicht an sich einen Wert hat. Das ist keine Gesundheitsförderung, sondern es ist das, was wir nämlich hatten. Also falsches Prophetentum ist gekennzeichnet durch Alkohol und Drogen. Also hat jemand, der seine Berufung ernst genommen hat, von vornherein, also wer seine prophetische Berufung oder priesterliche Berufung sehr ernst genommen hat, hat von vornherein vorsichtshalber praktisch auf Alkohol verzichtet. Es hätte ja Gott zu ihm reden können wollen. Und wenn er dann betrunken war oder angetrunken, dann hätte er nicht mal das Recht gehabt, das weiterzusagen. Also haben dort Leute vorsorglich von vornherein oder für eine bestimmte Zeit oder eben ganz auf Alkohol verzichtet, um damit zu zeigen, Gott, ich bin jederzeit für dich bereit. Du kannst mir jederzeit was sagen und ich stehe dir mit meinem durchaus erlaubten Genuss nicht im Wege. Das steht dahinter, hinter dieser Weihe oder hinter diesem Punkt der Weihe. Also nicht der Gesundheitsaspekt oder das, was heute weitgehend im Blauen Kreuz ist, der Solidareffekt, sondern es ist der Aspekt der Weihe. Das ist es auch für mich und das ist das, was wir zumindest hier in Vorpommern und Ückerando immer wieder auch bezeugen, dass das der eigentliche Wert der Abstinenz ist. Der Zeichen der Hingabe für Gott, der Bereitschaft, dass wir jederzeit für ihn zur Verfügung stehen, für seine Aufgaben. Und es gibt Zeiten, wo genau das unterlaufen wird. Wo man so eine Leute nicht will und wo man extra einen Anstoß vor sie legt, um sie aus dieser Reihe herauszubrechen. Und Gott hasst das. Das erlebe ich als eine ganz große Ermutigung für mich. Also, dass Gott auch auf solche vergleichsweise geringen Dinge, das ist ja nun nicht was Besonderes, dass man sich Gott weiß, aber dass er auf solche geringen Dinge Acht hat und dass er uns vor der Heimtücke solcher Menschen bewahren will. Und in denselben Punkt gehört, dass man sagt, weissagt nicht. Also wir haben doch schließlich studierte Theologen. Dann macht hier nicht noch euer Ding daneben. Ihr braucht hier nicht noch die Leute beunruhigen. Wir haben doch die, die das gelernt haben. Und da merkt man, dass es gar nicht so weit weg ist. Das ist also nicht bloß damals zur Zeit des Amos gewesen, sondern das findest du in der ganzen Kirchengeschichte, diese Haltung, immer wieder. Eben, Micha, rede doch nicht so ein Zeug. Die anderen haben alle gesagt, das und das. Ja, und er sagt, so soll Gott mir hinzufügen, ich werde nichts anderes sagen, als was er einmal gesagt hat. Und das kann dann tatsächlich Benachteiligung mit sich bringen. Und das geht weiter. Amos 7, Vers 12. Vielleicht noch einen ganz kurzen Aspekt, ein Vers, das ist nur so ein Nebensatz, aber der hat schon eine Bedeutung. Amos 3, Vers 8. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr hat geredet, wer weiß, sagt da nicht. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, Annette hätte ich so eine Frage zugetraut, was ist aber, wenn jemand ein Wort Gottes hat und redet dann nicht? Dann ist das die Antwort. Wenn ein Löwe gebrüllt hat, fürchtet sich jeder. Da braucht er nicht sagen, muss ich mich jetzt fürchten oder nicht? Ja, oder ist es jetzt besser, dass ich mich fürchte oder nicht? der brüllt und man fürchtet sich. Und wenn Gott redet, dann weissagt man. Weil man weiß, Gott hat geredet. Versteht, das ist so durchbrechend, so gewaltig, dass man dann nicht sagen kann, na, hab ich jetzt von Gott was gehört oder habe ich es nicht gehört? Ich habe was gehört. Also sage ich es auch. Weil, und woran gezweifelt? An der wahrhaftigen, ja, wegen falscher Propheten, ja. Aber dieser Aspekt ist ja was anderes. Wenn jemand wirklich ein Wort von Gott hat, dann redet er das nicht. Das sagt er. Ja, genauso wenig wie ein Kind im Bauch einer Mutter stecken bleibt. Ja, wenn die Geburt heran ist, dann kommt das Kind eben. Und da da sagt auch niemand, hast du sehr viel Angst, ne, dann behalt's mal drin. Ne. Das geht nicht. Ja. Eben, wenn Gott, wenn Gott geredet hat, dann weiß man das. Genauso wie man es weiß, dass man schwanger ist. Na gut, es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, die gehen auf den Klo und mit einmal liegt statt dem Klo ist ein Kind drin. Das kann mal passieren, aber da ist meistens was anderes nicht ganz intakt. Und dann Kapitel 7 ist nochmal so eine kurze Geschichte. Und zwar ab Vers 10. Und Amazia, der Priester von Bet-El, sandte zu Jerobiam, dem König von Israel, und die sagen, Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich, mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht mehr aushalten. Denn so hat Amos gesprochen, durch Schwert wird Jerobiam sterben, und Israel wird ganz bestimmt aus seinem Land gefangen wegziehen. Und Amazia sagte zu Amos, geh, flieh schnell in das Land Juda, iss dort dein Brot, und dort magst du weissagen. Aber in Bet-El sollst du künftig nicht mehr weissagen, denn das Heiligtum des Königs ist hier, und hier ist der Tempel des Königreichs. Da antwortete Amos und sagte zu Amazia, ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn oder Schüler, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeer-Feigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem Kleinvieh weg, und der Herr sprach zu mir, geh hin, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Herrn, du sagst, du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden über das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau wird zur Hure werden in der Stadt und deine Söhne und deine Töchter werden durch Schwert fallen. Dein Land wird mit der Messschnur verteilt werden und du selbst wirst in einem unreinen Land sterben und Israel wird gewiss aus diesem Land gefangen wegziehen. Könnte man ja auch sagen, oh, der flucht ja. Vorneweg wird deutlich, da ist ein Priester, der in zwei Richtungen seine Intrigen spinnt. Erstens sagt er, geht zum König und schwärzt den an und sagt, der hat eine Verschwörung vorbereitet. Das ist der politische Weg. Und zweitens geht er selber zu dem sendet er hin zu dem Propheten und sagt, du, der König ist gleich hinter dir her. Geh du mal zu den Oberfrommen, heißt es, geh mal in das Land Juda. Da kannst du deinen Unsinn weiterquatschen. Und die Antwort von Amos finde ich erstaunlich. Da antwortete Amos und sagte zu Amazia, ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Was heißt denn das? Ich habe keinen Vertrag und auch keine Ausbildung. Aber Gott hat mich gesandt. Nein. Da spielt er nämlich an auf die Dantiemen, die der Priester hat. Ich bin kein Prophet, das heißt, mich hat keiner angestellt. Und ich war auch nicht auf einer Universität, wie du. Im Gegensatz dazu hat Gott mich berufen. Das ist also ein Wort der Autorität, was er hier spricht. Das ist kein Wort des fehlenden Selbstbewusstseins. So könnte man das nämlich fälschlicherweise auslegen. Ja. Ja. Ganz genau. Wenn ich Theologie studiere, um die Bibel besser zu verstehen, dann ist auch das Theologiestudium gut. Aber da das heutige Theologiestudium, was heißt das heutige, seit über 100 Jahren, dazu dient, die Bibel zu verdecken, darf ich gar keins haben. Es ist wahr. Ihr Leute, ich habe das hinter mir. Echt, es ist nicht auszuhalten. Die Allerältesten, die haben noch ein bisschen Gottesfurcht. Ansonsten wird nur Abfall gelehrt im Namen Gottes. Das kann man nicht aushalten. Also man, wirklich, wenn jemand eine Berufung hat, Pastor zu werden, den kannst du nur Tag und Nacht umbeten, sonst scheitert er alleine an diesem gottlosen Studium. Und im Propheten Micha, das ist dieser Morastütter, von dem wir eben schon hatten, und damit sind wir dann fertig für heute. Kapitel 2, auch eine interessante Sache. Und hier, ich habe mir das Buch mal durchgearbeitet und da wird deutlich, dass das wirklich korrespondiert mit dieser Geschichte mit Ahab. Obwohl das nach, ich sage ich mal, schriftgelehrten Kenntnissen ein anderer Mann sein soll als dieser Sohn des Jimla, sage ich mal, der Inhalt passt so haargenau auf Naboth, dass ich schlussfolgern muss, dass Ahab tatsächlich meint, dieser redet nur gegen mich, der redet nur Böses über mich. Und zwar findet man das im Kapitel 2 ab Vers 1, wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Und Ahab legte sich auf sein Bett und drehte sein Gesicht zur Wand, als Naboth ihm nicht den Weinberg verkaufen wollte. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Begehren sie Felder, so rauben sie, und Häuser, sie nehmen sie. Und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil. Naboth, der sein Erbe nicht verschleudern wollte. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und unter dem ihr nicht aufrecht gehen werdet, denn es ist eine böse Zeit. Darum wirst du niemand haben, der je die Messschnur an einen Losanteil anlegt in der Gemeinde des Herrn. Weissagt nicht, weissagen sie. In der Art weissagt man nicht. Die Schmach wird uns nicht erreichen. Das ist nämlich das, was dieser Prophet Zedekia gemacht hat. Weißt, mit den Hörnern. Weissag du nicht, sagt mir Gott. So wie du darf man als Prophet nicht reden. Das bedeutet dieser Vers. Und deswegen sage ich, ist das schon dieselbe Person. Vers 11, wenn da ein Mann wäre, der dem Wind nachläuft und betrügerisch lügt, ich will dir weissagen, von Wein und von Rausch trank, den würde das Volk zum Propheten machen. Und wisst ihr, was in der Situation gesagt wird? Vers 10, machet euch auf und geht. Wenn eine Gemeinde so ein Maß an Abfall von Gott erreicht hat, dann muss man rausgehen. Dann ist nicht mehr die Zeit, dass man dort irgendwas ausrichten kann. Es gibt ja immer wieder mal Gemeinden, manchmal auch ganze Werke, die so sich von Gott abwenden, dass sie das Richtige auf die Spitze drehen und genau umdrehen. Und dann ist Zeit, dort rauszugehen. So lange kann man immer noch erwarten, dass Gott Gnade gibt und dass jemand rechtzeitig Hilfe findet. Ist das aber festgefügt, dann ist Zeit, da rauszutreten. Micha 2, Vers 10. Damit endet das, was über Weissagung im Alten Bund geschrieben steht. Und der Neue Bund fängt mit genau demselben Sachverhalt an, wenigstens das lese ich heute noch. Matthäus 7, 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Das ist ja ein Wort, was man gerne gegen diejenigen dreht, die in den Gaben Gottes wandeln. Aber es betrifft diejenigen, die in der Tradition leben und sagen, haben wir doch alles gemacht. War doch genauso, wie du das willst. Wir haben darauf geachtet, dass keine Irrlehrer kommen. Nee. Wir haben nur noch Irrlehrer gepredigt. Und haben das für Irrlehrer gehalten, was Propheten Gottes waren. Das, sagt Jesus, zu dem Volk, zu den Pharisäern. Er sagt das nicht als Drohung für seine Gemeinde. Heute wird es wieder gegen die Gemeinde gerichtet und gesagt, ja, also sind doch nur diese, die immer beanspruchen, im Namen Gottes zu reden. Jemand anders macht das ja gar nicht. Also so sinngemäß, dieser Sache kann man ausweichen, wenn man nie Wunderwerke tut, wenn man nie weissagt und wenn man nie Dämonen austreibt. Dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn man aber eins von denen macht, da hier steht es ja sogar in Matthäus 7, dann ist man auf der, ja, ran. Natürlich, doch. Wo steht es gefährlich? Das wird gerne erzählt, aber das steht nicht in der Schrift. Oder wo steht in der Bibel, ist gefährlich? Ist gefährlich für die Dämonen? Nein. Das stimmt. Das ist ein Wort der Wahrheit. Nicht in dir kann, sondern dass er in dir überhaupt ist. Denn der in der Welt ist, ist stärker als der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Na, du musst ihn nicht gleich die Luft abdrücken. Mit dem Menschen kannst du vernünftig umgehen. Na, wodurch weicht der? Wodurch weicht der? Worin jetzt ist, das ist die Prüfungsfrage, Zwischenprüfung. Nach einer Woche darf ich die machen. Im Namen Jesu. Wenn du dann davor stehst, ich, weil ich Marion bin und das in mir brodelt, will ich jetzt, dass das ausfährt, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn du sagst, im Namen Jesu befehle ich, dass das ausfährt, da kannst du Fehler bei machen. Ich habe heute Vormittag die Geschichte erzählt, als ich das erste Mal böse Geister ausgetrieben habe, habe ich in meinem Jagdeifer der Frau die Hände auf den Kopf gelegt. Und dann sind die ausgefahren, in dem Moment, wo ich das spreche, durch mich durch und mich hat es umgehauen. Und da waren Brüder dabei, deswegen tu das nicht alleine. Das ist das Einzige. Wenn du Fehler machst, kann es passieren, du begegnest tun in einer Kraft, die man sich nicht vorstellen kann, dass die in Menschen drinnen wütet. Es geht auch alleine, aber Jesus sendet seine Jünger zu zweit. Wo hast du das gehört? Steht sogar in der Bibel. Ja, aber was für Geschichte. Da haben nämlich, schon in der Zeit damals hatte sich das rumgesprochen. Und das sind von einem jüdischen hohen Priester, der hatte 7 Söhne, der hohe Priester hieß Skefas. Und die sind dann rumhergezogen als Dämonenaustreiber. Wie heißt das? Buffy? Also ähnlich. Weißt, und sowas gab es eben damals schon, die Dämonenjäger kommen. Die Geisterjäger sind unterwegs. Ja. Und dann auch noch hohen Priestersöhne, denke ich mal, haben sie ein bisschen Brimborium drum gemacht. Und dann treffen sie wirklich mal auf den Besessenen. Bei anderen hat das bestimmt funktioniert, die waren dann schon beeindruckt, dass sich diese heiligen Männer um sie kümmern. Aber dann treffen sie wirklich auf den Besessenen. Im Namen Jesu befehle ich, dass du ausfährst. Nee, im Namen des Jesus, richtig, im Namen des Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. So haben sie das gemacht. Und dann antwortet dieser böse Geist, Jesus kenne ich und von Paulus habe ich auch schon gehört. Aber was seid ihr denn für welche? Und dann bemächtigt er sich des Besessenen und verjagt die alle 7, das heißt, nackt und verwundet sind sie geflohen. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Wenn jemand Kraft meiner Wassersuppe oder weil ich das auf dem Seminar von Charles Kraft oder wer auch immer gelernt habe, dann kann es mal an die Wäsche gehen. Aber wenn ich das im Namen des Herrn tue, in aller Einfachheit, und das ist das, wozu ich wirklich ermutigen möchte, dass wir ohne Spektakel, aber im festen Vertrauen auf das Wort Gottes diesen Dingen entgegentreten, da wird Gott uns so führen, das kann ich euch versprechen, wie es unserer Erfahrung angemessen ist. Wir treffen nicht gleich auf Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Ganz sicher. Und der Erste, dem wir dort gebieten, wird nicht gleich ein Mordgeist sein. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber dann zu merken, dass das wirklich Kraft ist in dem Namen des Herrn. und dass Menschen erleichtert werden und dass das Reich Gottes mit einmal Platz kriegt. Das ist die Mühe wert. Vater, dazu segne du uns. Du bist derjenige, der Menschen beruft. Ich freue mich, dass das unter uns ist, und ich freue mich, dass du unumschränkt bist und dass es keinerlei Druckes oder Manipulation bedarf, um jemanden irgendwo hinzuschieben, sondern du handelst in Souveränität. Deswegen danke ich dir auch für das, was noch im Verborgenen hier unter uns heranwächst an Autorität. Segne jeden Einzelnen um deines Namens willen. Bewahre uns in dieser Nacht. Gib uns deine Weisheit, deinen Frieden, deine Gnade. Amen.